Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu.
Hallo an alle Zuhörenden. Ihr hört eine neue Folge unseres Podcasts Wir packen's an und wir reden drüber. Heute hört ihr mal wieder mich, Lisa Clara. Und ich spreche heute mit meiner Vereinskollegin Mimi. Mimi und ich waren bis vor kurzem zusammen im erweiterten Vorstand von Wir packen's an. Jetzt gibt es ja ein neues Vorstandsteam und weil wir uns jetzt nicht mehr so oft hören wie davor, freue ich mich riesig, dass Mimi heute zu Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen, Mimi.
Hallo, vielen Dank. Schön, mit dir heute zu reden.
Mimi ist erst vor einigen Tagen zurückgekommen aus der ägyptischen Hauptstadt Kairo und sie war dort, um palästinensische Geflüchtete zu unterstützen, die aus Gaza nach Ägypten geflohen sind. Und ich habe sie heute in den Podcast eingeladen, damit sie uns ein bisschen von ihren Erfahrungen in Kairo erzählt und vor allem von den Menschen, die sie dort getroffen hat. Über 100.000 PalästinenserInnen sind seit dem Beginn des Krieges in Gaza nach Ägypten geflohen. Mimi, vielleicht kannst du uns jetzt gleich zum Anfang mal erzählen, wie eigentlich die Flucht aus Gaza nach Ägypten abläuft. Viele von uns wissen das vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Es ist ja nicht so einfach. Deshalb, vielleicht können wir damit mal einsteigen. Mhm.
Genau, also eigentlich ist die Flucht überhaupt nicht möglich, wie man sie sonst kennt und wie sie sein sollte, dass Menschen natürlich Gebiete und ihre Heimat verlassen können, wenn sie müssen. Ne? Und zwar ist es so, dass Gaza komplett abgeriegelt ist und es gibt eben keine Fluchtroute, die offen ist. Und der einzige Weg, den es bis noch vor etwa 2 Monaten oder 3 Monaten, glaube ich, gab, war eben über die Grenze Gaza-Ägypten. Das ist Rafah-Grenzübergang. Und aber auch dort war es so, dass die Menschen nicht einfach raus können, wenn sie das wollen und alleine entscheiden, sondern dass sie, man kann es gar nicht anders sagen, außer sich freikaufen müssen. Es gibt eine sogenannte Agentur, die einen dann auf eine Liste setzt und man muss horrende Summen zahlen, und zwar $5.000 pro Kopf. Bei sehr kleinen Kindern ist es dann ein bisschen weniger, vielleicht so $2.500. Das kann aber auch mal hochgehen, wenn es sehr dringend ist und die Menschen natürlich aus dem Gebiet raus müssen. Also es ist eine ganz perverse Situation, wo eben nur mit sehr viel Geld, wenn überhaupt, einem die Flucht gelingt. So. Und ich habe jetzt keine Zahlen darüber, wie viele Menschen eigentlich auf diesen Listen noch stehen, wie viele Leute jetzt überhaupt nicht mehr raus können, weil das eben auch dieser Grenzübergang zerstört und komplett abgeriegelt ist. Aber also aus unserer Perspektive und aus einer humanistischen und menschlichen Perspektive ist natürlich ganz klar, Fluchtwege muss es geben können. Jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, sich in Sicherheit bringen zu können. Und das ist nicht gewährleistet. Und das ist einfach nur furchtbar.
Wo könnten Menschen aus Gaza denn hinfliehen, außer nach Ägypten?
Nirgendwohin. Also es gibt eben keine Fluchtwege. Und man könnte ja auch sagen, warum kann man keine sicheren Fluchtwege nach Israel machen? Das ist ja genauso ein das Land, angrenzendes Land. Ne? Und das wäre ja auch eine Möglichkeit für eine politische Lösung vielleicht. Aber die ist eben nicht gewollt. Das heißt, den Menschen bleibt nur die Binnenflucht permanent und die werden innerhalb des Gazastreifens, was ein total kleiner, also es ist ein wirklich sehr kleines geografisches Gebiet, und es bleibt nur den Menschen eben die Möglichkeit, dort permanent zu fliehen. Aber das ist, also es gibt genügend Leute, die schon 8-mal wieder fliehen mussten und alles, das bisschen, was sie noch haben, dann wiederum verlieren, weil es zerstört wird.
Genau, und dazu muss man ja auch sagen, dass auch Geflüchtetenlager in Gaza nicht sicher sind. Es ist ja nicht nur einmal passiert, dass Geflüchtetenlager quasi auch Treffer von Bomben waren. Und das heißt ja auch, dass auch Binnenflucht sozusagen nicht bedeutet, dass man in Sicherheit kommt.
Genau, also allein gestern Morgen gab es wieder ein Massaker in einer geflüchteten Unterkunft in der Schule, wo bisher über 100, also an die 100 Menschen gestorben sind, getötet worden sind. Also es gibt einfach keinerlei sichere Orte, keine Schutzräume und es gibt eben auch keine sicheren und nicht mal unsichere Fluchtrouten. Es gibt das einfach nicht und das ist super, super problematisch natürlich.
Du hast jetzt die in Ägypten die Menschen getroffen, die es rausgeschafft haben aus Gaza, die viel Geld in die Hand genommen haben, vielleicht alles investiert haben, was sie hatten, um in Sicherheit zu kommen. Wenn du mit den Menschen, die du getroffen hast, jetzt über die Zustände in Gaza vor ihrer Flucht gesprochen hast, was haben die dir so erzählt?
Also viele, mit denen ich geredet habe, die haben natürlich erzählt, wie sie alles verloren haben, was sie vorher hatten. Teilweise sehr gutes Leben. Wir hatten alles, was wir brauchten. Wir hatten ein schönes Haus. Wir hatten gute Arbeitsplätze. Wir hatten einfach ein glückliches Leben, ja. Und jetzt stehen sie halt vor dem kompletten Neuanfang, aber nicht mal, und ich glaube, muss man auch immer ganz klar sagen, nur weil jemand flieht, heißt es ja noch lange nicht, dass damit alle Probleme erstmal gelöst sind. Im Gegenteil, dann stehen Menschen vor dem wahnsinnig schwierigen Situation, was kommt jetzt, was passiert jetzt? Und kann ich überhaupt mein Leben wieder neu aufbauen? Weil ja, das wissen wir auch, geflüchteten Menschen ganz viele strukturelle Steine in den Weg gelegt werden, und man sie in diesem Limbus hält als geflüchteter Mensch, der erstmal gar nichts machen kann, oft. Und insofern ist das natürlich eine ganz ungewisse Zukunft. Und ich glaube, umso mehr man erstmal sieht, was man alles verloren hat, ja, im Nachhinein natürlich schätzt man das noch mal viel mehr wert. Also sicherlich gibt es viele Menschen, die auch vorher Probleme hatten und vor Herausforderungen standen. Aber jetzt aus der Perspektive ist es natürlich wesentlich besser gewesen. Deswegen habe ich eben da ganz viele solche Geschichten gehört, wie gut es vorher war und wie furchtbar es jetzt ist. Ich glaube, das kann man auch total nachvollziehen und verstehen. Und zum Beispiel eine Frau, die ich getroffen habe mit drei Kindern, die dann zu mir meinte, so ganz ruhig, jetzt sind wir Geflüchtete, das ist ein schweres Wort. Und ich glaube, die Situation ist noch gar nicht, also ich glaube, viele realisieren das noch gar nicht, weil man in diesem Schock noch total drin ist und ja auch wirklich permanent aus der von zu Hause nur Horrornachrichten bekommt. Also die Leute kommen auch noch gar nicht irgendwie zu einer gewissen Ruhe, wo man jetzt mal anfangen kann, wieder neu anzufangen.
Auch wenn wir natürlich viele von uns auch schlimme Bilder aus Gaza gesehen haben und wir irgendwie ja auch wissen, dass die humanitäre Lage da auf jeden Fall katastrophal ist, vielleicht kannst du trotzdem noch, noch mal so sagen, was die Leute erzählen von ihren Verwandten oder Freundinnen, die immer noch in Gaza sind, wie für die gerade die Lage dort ist.
Also absolut katastrophal. Die Menschen, die außerhalb Gaza sind, die ich jetzt getroffen habe, ich glaube, die haben ganz, ganz viel so Schuldgefühle gegenüber den Familien, Verwandten, die zurück sind, engste Verwandte oft. Also zum Beispiel habe ich mit einer Frau gesprochen und ein Kind von ihr und ihr Mann sind dort. Sie ist nur raus wegen der medizinischen Evakuierung. Das können wir auch noch mal ein bisschen besprechen. Also, ich hake da jetzt kurz ein, und damit das klar ist: Es gibt eben Menschen, die sich durch diese horrenden Summen haben retten können. Und dann gibt es medizinische Evakuierungen. Da hört man teilweise auch, dass die auch dafür bezahlen mussten. Es gibt aber auch die, die verletzt rausgebracht worden sind, die sozusagen gar nicht. Auch teilweise gar nicht bewusst im Bewusstsein rausgebracht worden sind, weil sie so verletzt waren, ja. Also das muss man unterscheiden. Das heißt, wir haben Leute, die sind jetzt aktuell in Kairo, und diese Frau, von der ich gerade spreche, zum Beispiel, ist eben mit zwei Kindern, die eben verletzt waren, rausgekommen, aber der Rest ihrer Familie und eben auch noch ein weiteres Kind sind in Gaza und mussten dort bleiben. Das heißt, auch Familien sind teilweise total, ja, jetzt einfach geteilt. Und für die ist permanent dieses schlechte Gewissen, okay, ich bin jetzt hier und ich habe jetzt vielleicht Essen und ich kann jetzt hier Essen für meine Kinder auf den Tisch stellen, aber was ist mit den anderen in Gaza? Und eine Frau hat mir auch gesagt, ich wünschte jedes Mal, wenn ich unser Essen sehe, ich will es einfach nur nach Gaza bringen, weil die mitkriegen, wie schwer ist die Situation. Die Leute finden teilweise oder sind den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwas zum Essen zu besorgen, Wasser zu besorgen. Alles dauert wahnsinnig lange und kostet Unmengen an Geld. Also ein Kilo Knoblauch kostet aktuell $160. Ich kann jetzt nicht sagen, was es vorher gekostet hat, aber ich glaube, wir können uns alle relativ gut vorstellen, dass keiner von uns 160 € für ein Kilo Knoblauch ausgeben würde. Plus von einem Kilo Knoblauch wirst du auch nicht satt. Also das ist wirklich, dass man sich einfach mal vorstellt, also das bisschen, was es dort gibt, ist natürlich, sind die Preise, haben sich halt ver-5-, ver-6-facht, ne? Für irgendwie 10 Kilometer, wenn du irgendwo hinfahren musst oder was transportieren musst, zahlst du $100. Das ist absurd. Und das zu wissen, seiner Familie nicht wirklich helfen zu können, gleichzeitig draußen zu sein, in einer gewissen Sicherheit zu sein, ist, glaube ich, psychologisch auch wahnsinnig schwierig. Und was auch dazu kommt, sind natürlich, dass man sehr schlecht in einer täglichen Kommunikation sein kann. Also wenn man kein gutes Smartphone hat und vielleicht keine eSIM hat, ist es ganz oft gar nicht möglich, Kontakt zu halten. Und je nachdem natürlich auch, wie privilegiert die Menschen sind, wie viel Geld sie haben, können sie sich, wenn sie vielleicht ihr Telefon verloren haben oder wenn es kaputt gegangen ist, können sie sich überhaupt ein neues besorgen? Oder müssen sie dann irgendwo hingehen und können vielleicht nur alle 2 Wochen mal telefonieren und sagen, hey, ich lebe noch. Das sind alles so Sachen, die wahnsinnig an den Menschen nagen. Und ich glaube, jeder, wenn man sich, selbst wenn man sich nur versucht, ein bisschen in die Lage reinzuversetzen, wird einem schon wirklich schon schlecht, ja. Und wenn man dann denkt, die Menschen müssen das permanent ertragen, das ist einfach Horror.
Und dazu kommt ja, dass, also auch wenn die Menschen, die jetzt nach Ägypten geflohen sind, jetzt in Sicherheit sind, sozusagen, führen sie trotzdem ja ein sehr prekäres Leben dort. Kannst du vielleicht nochmal schildern, von deinem Eindruck, von den Menschen, die du getroffen hast, wie leben die dort in Kairo und welche Hilfen bekommen die eigentlich von staatlicher Seite?
Ja, es fängt damit an, dass man sagen muss, durch diese merkwürdige Agentur, so nenne ich sie jetzt mal, und diese einzige, in Anführungsstrichen, Fluchtroute, dadurch, dass die Leute sich da ein Visum kaufen müssen, haben sie ein Touristenvisum in Ägypten. Das heißt, sie kommen nicht mit einem Geflüchtetenstatus nach Ägypten. Und sie sind auch de facto keine Geflüchteten, sondern sie sind ja Touristen. Das ist schon mal eine sehr große Schwierigkeit, die sie dann wiederum facen, weil dadurch natürlich Hilfen, die wir normalerweise kennen und Strukturen, die es normalerweise in der Welt eigentlich gibt, die findet dann nicht statt. Dazu kommt, dass Ägypten politisch da ein Friedensabkommen hat mit Israel und politisch so aufgestellt ist, dass die ja auch die ganze Zeit sagen, wir wollen keine Geflüchteten aufnehmen, wir nehmen sie nicht auf und wir machen auch nicht wirklich was. Und auch andere NGOs, die in der Geflüchtetenhilfe sind, also die zum Beispiel viele Sudanesen flüchten auch nach Ägypten und andere Menschen, ne? Und die Organisationen, die sich normalerweise eben um Menschen mit Flucht kümmern, dürfen sich dann gar nicht um die Leute aus Gaza offiziell kümmern, weil sie ja gar keine Geflüchteten sind. Und das macht es halt auch nochmal alles echt schwierig. Und da erstmal durchzugucken und wer macht jetzt was und wer darf überhaupt was machen.
Darf ich ganz kurz einhaken?
Ja.
Jetzt wird mir das gerade auch klar. Deshalb ist ja auch das UNHCR gar nicht für die palästinensischen Geflüchteten zuständig, weil es offiziell keine Geflüchteten sind. Weil normalerweise fallen Geflüchtete unter das Mandat des UNHCRs. Auch wenn es quasi da eine Sonderregelung für palästinensische Geflüchtete gibt, also eine eigene Agentur, ist es ja trotzdem so, dass jetzt in Ägypten das UNHCR sozusagen gar nicht zuständig ist. Und es liegt natürlich daran, dass die Menschen keinen Geflüchtetenstatus haben.
Ja, also ich hoffe, dass sich da im Hintergrund trotzdem die entsprechenden Verantwortlichen irgendwie Gedanken machen und Lösungen aufbauen. Und die muss es auf jeden Fall geben. Aber jetzt aktuell ist der Stand so, dass es total viele Fragezeichen gibt, dass die Leute sich eigentlich absolut selbst überlassen sind. Und dass auch NGOs eben mit den Schultern nur zucken und sagen, ja, wir dürfen ja eigentlich nicht. Und mit Sicherheit gibt es da welche, die trotzdem versuchen, was zu tun. Aber natürlich müssen sie auch sich an die Vorlagen halten. Und ich weiß von einer Freundin, die zum Beispiel bei Save the Children arbeitet, dass sie innerhalb von Save the Children sich total eingesetzt haben und echt gekämpft haben, dass sie jetzt wenigstens ein Programm aufbauen können, was eben psychologische Hilfe für Kinder vermittelt. Ja? Und da mussten sich die Mitarbeitenden total für einsetzen und dafür kämpfen. Und das ist halt, natürlich wissen wir auch, wie lang solche Prozesse dann auch teilweise brauchen. Und das ist aber alles Zeit, die eigentlich ein geflüchteter Mensch ja überhaupt nicht hat. Also es ist wirklich Kampf gegen Windmühlen an allen verschiedenen Fronten.
Das heißt, staatliche Unterstützung gibt es mal primär eigentlich gar nicht.
Ja.
Trotzdem dürfen die Menschen sich ja quasi Wohnungen mieten. Dürfen die auch arbeiten?
Also arbeiten dürfen sie offiziell, soweit ich weiß, nicht. Ich glaube, da gibt es auch so ein paar Unterschiede. Ob man jetzt sagt, man macht was Selbstständiges. Ne? Ich habe eine Frau getroffen und die backt zum Beispiel und macht dann so Gebäcke und nimmt auch Aufträge an. Da kenne ich mich jetzt aber zu schlecht mit den Arbeitsregeln innerhalb Ägyptens aus. Aber selbst wenn Leute Arbeit finden, dann ist das halt meistens eher eine halb oder ganz legale Sache, eher so eher eine Schwarzarbeit. Und vor allen Dingen natürlich auch dann in einem Sektor, wo sie sehr wenig Einkommen haben, wo es ja prekäre Situationen gibt. Und es gibt ja viele sehr gut ausgebildete Menschen. Es gibt viele Ärzte aus Gaza, teilweise oder andere, weiß ich nicht, ich habe mit einem Lehrer gesprochen, ne? Der hat einen Doktortitel und hat lange Englisch unterrichtet und so. Der findet natürlich nichts, was jetzt seinem Berufsstand und seiner Erfahrung und seiner Ausbildung angemessen ist, wo er sagen kann, okay, ich kann jetzt wieder hier mein Leben weiter und wieder neu aufbauen. Und das meinte ich mit diese ganzen Steine, die Menschen ja nicht nur in Ägypten, sondern generell immer wieder in den Weg gelegt werden, strukturell, um sie halt auch leider in einer sehr, sehr schlechten Situation halten, statt dass sie wenigstens wiederum in der Eigenverantwortung sich auch um ihre Sachen entsprechend kümmern können. Ne? Wollen ja, das haben wir ja hier genauso geflüchtet. Das ist ja nicht so, dass Geflüchtete nicht arbeiten wollen, aber oft dürfen sie einfach nicht.
Die Menschen, die du jetzt besucht hast, also du hast ja verschiedene Familien und auch Einzelpersonen besucht, dort, wo sie leben, kannst du vielleicht beschreiben, wie leben die? Vielleicht sind dir ein, zwei Geschichten im Kopf geblieben über Schicksale, die sie erlebt haben oder so die alltäglichen, so deren alltägliches Leben. Vielleicht kannst du das mal beschreiben.
Ja, ich habe ganz unterschiedliche Menschen besucht. Teilweise welche, denen es besser geht, die beispielsweise Verwandten haben, die schon lange in Ägypten leben. Das gibt es ja auch. Ne? Es gibt ja viele. Das ist ja einfach ja, das angrenzende Land und die zum Beispiel bei ihrer Verwandtschaft unterkommen, wo man sagen kann, das ist natürlich nicht ideal, aber es ist auf jeden Fall ein privilegierter Zustand erstmal im Vergleich zu anderen. Und dann habe ich ein Haus besucht, was wirklich die Definition von Tristesse für mich nochmal neu beschrieben hat. Das ist ein sogenanntes Altersheim eigentlich, aber auch nicht ein Altersheim, wie wir das vielleicht unbedingt kennen, wo jetzt auch viele Krankenpfleger oder so oder die Leute versorgt werden, sondern das ist einfach ein Haus, in dem alte Menschen, die also ägyptische alte Menschen, die keinerlei Verwandtschaft anscheinend haben, wo sie leben können, da alleine leben. Und es ist wirklich wahnsinnig trist. Und dort sind viele, also es waren an die 35 Personen, auch jetzt einquartiert worden, die eben PalästinenserInnen sind, die medizinische Evakuierungen waren. Die haben alle irgendwelche sehr schweren Verletzungen, haben teilweise, also teilweise immer noch sehr schwere Verletzungen. Bei manchen ist es jetzt schon besser und die sind, da ist die Heilung schon ganz gut vorangeschritten. Aber die wurden dort ja einquartiert, die sind nach dem Krankenhaus dorthin gebracht worden. Und das sind eben auch sehr viele Menschen, die wirklich sehr, sehr wenig privilegiert sind, die teilweise die Unterstützung aus Gaza brauchen von ihren Familien. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Menschen in Gaza müssen dann auch noch diese verletzten Familienmitglieder, die rausgebracht worden sind, weiterhin unterstützen. Weil es eben keinerlei Strukturen gibt, offizielle Strukturen, staatliche Strukturen oder so, die jetzt diese Leute wenigstens so versorgen, dass sich die Familie aus Gaza jetzt nicht auch noch mit darum kümmern muss. Das ist halt wirklich, glaube ich, die schwierigste Situation. Und in diesem Haus gab es immer so, ja, so kleine Apartments. Man teilt sich so ein Bad und auch, also auf der Etage teilt man sich eine Küche und man hat dann ein kleines Bad und dann gibt es rechts und links so einen Raum. Mehr ist das nicht. Und da wohnen die dann zu mehreren, mindestens zwei im Zimmer, manchmal auch mehr. Und es ist ganz simpel alles, also basic, wirklich im Bett, ein Ventilator und das war's. Ich gehe davon aus, das habe ich nicht genau gefragt, aber ich gehe davon aus, dass die Ventilatoren wahrscheinlich selber auch noch, man sich selber anschaffen muss. Ich glaube, da ist die Grundausstattung, bleibt wirklich beim Bett, da hört's auf. Und da sind die Leute jetzt und sitzen die Zeit ab sozusagen. Und da gibt's auch nichts. Also da gibt's keinerlei Angebote. Es kommen manchmal Leute vorbei, aktive Menschen, AktivistInnen, die sich halt kümmern, so wie ich da auch vorbeigekommen bin. Aber das wissen jetzt die Leute auch nicht. Also es kommt dann halt mal jemand, aber man kann sich auch nichts verlassen. Man weiß nicht, wie regelmäßig ist das. Kriegen wir irgendwie regelmäßige Unterstützung in Form von Spenden? Wie sieht's eigentlich aus? Was ist mit den Kindern, ne? Da sind ja auch Kinder dabei. Können die irgendwann wieder in die Schule gehen? Das sind alles Sachen, die absolut offen sind. Und ich fand es wirklich nur deprimierend in diesem Haus. Und wahnsinnig schwer. Also die Stimmung war wahnsinnig schwer und erdrückend.
Und ich meine, man muss dazu sagen, so wie du das jetzt beschreibst, es ist ja ganz oft in so Situationen, in denen Menschen geflohen sind und irgendwie, ja, auf was auch immer warten, ne? Das ist ja auch oft das Schicksal von Geflüchteten, dass sie sich in einem langen Prozess, in einem langen Warteprozess befinden und oft auch gar nicht wissen, auf was man eigentlich wartet. Ist es irgendwie zurückzukehren oder ist es hier irgendwie dann im Ankunftsland irgendwie seinen Platz zu finden? Und in diesem Wartezustand, das ist ja unheimlich nagend an der mentalen Gesundheit, ne? Weil man ja wirklich einfach nichts zu tun hat und es keine Aktivitätsmöglichkeiten gibt und man eigentlich halt, ja, einfach nur rumsitzt. Und das ist ja noch viel, also oft ja viel schlimmer für die mentale Gesundheit, als wenn Dinge irgendwie anstrengend sind.
Absolut, absolut. Also ich denke da vor allen Dingen an einen jungen Mann, den ich getroffen habe, der ganz viel Emotionen in sich getragen hat und wo ich auch gemerkt habe, der braucht doch einfach jemanden zum Reden. Der wurde ganz früh schon verletzt. Der studiert eigentlich, um selber auch Krankenpfleger zu werden. Seine Mutter ist auch Krankenpflegerin. Die ist mit ihm jetzt aktuell in Kairo. Und der ist schon am 7. Oktober hat er sich gleich freiwillig gemeldet und ist dann in einem Krankenwagen mitgefahren, hat einfach Volunteering, das, was er eben schon gelernt hat, angewendet, um Verletzten helfen zu können und ist dann selber getroffen worden und verletzt worden. Und jetzt sitzt er da und muss ganz viel Physiotherapie machen, dass er seinen Arm wieder bewegen kann, hat bis heute nicht volles Gefühl, also zwei Finger sind immer noch taub und bei dem hast du richtig gemerkt, der braucht einfach nur eine, also nur, der braucht eine Aufgabe. Dann würde es, das würde ihm schon, glaube ich, helfen. Und ich habe ihn dann auch gefragt, ob für ihn psychologische Hilfe auch irgendwie eine Sache werden könnte, die er machen würde, ja, wo er offen für wäre. Und da hat er mir erzählt, dass er jetzt also als wir gesprochen haben, war das dann 2 Tage später, seinen ersten Termin hat und ihm das auch total wichtig war, weil er halt selber auch gemerkt hat, dass er irgendwie völlig am Rad dreht, ja, sage ich jetzt mal salopp gesagt, und der schon zu mir meinte, er hat Angst, ob er jetzt irgendwie schizophren wird oder was mit ihm los ist, ja. Also der hat einfach gemerkt, wie das mit ihm absolut was nicht stimmt, natürlich. Und jetzt hat er eine Diagnose und ist ab im Arzt und ist in 2 Wochen. Oder jetzt in einer Woche ist das, glaube ich, hat er seinen zweiten Therapiesitzung und ich bin wahnsinnig froh, dass er das macht und dass er auch die Möglichkeit hat. Aber auch da ist wieder die Frage, wie finanzieren die Leute? Und die müssen das meistens selber finanzieren. Das heißt, wenn man das Geld einfach nicht hat, ne, was soll man dann tun? Und das ist halt, das sind alles Sachen, die wiegen einfach mit, warum die Situation für die Menschen so schlimm ist. Und wieso es so wichtig ist, dass wir da Strukturen schaffen und dass es Strukturen gibt, die Leute einfach unterstützen. Und ich bin weiterhin mit ihm im Austausch und ich hoffe auch, dass ich ihn an eine NGO vermitteln kann, die ich getroffen habe, die eben ganz viel auch tolle und wichtige Arbeit dort leistet und die eben auch nur aus Volunteers besteht. Weil ich glaube, dass das für ihn zum Beispiel total gut wäre, einfach eine Aufgabe zu haben. Und sich auch wieder um Menschen kümmern zu können, weil das ist ihm eigentlich total, das ist eigentlich sein Ding. Deswegen hat er den Beruf gewählt und dieses Studium, was er gemacht hat, ne? Und um da auch einfach mal aus diesem Haus rauszukommen.
Ja, Mimi, du hast uns jetzt schon ganz viel erzählt darüber, wie schwierig die Flucht oder auch die Evakuierung von Gaza nach Ägypten ist. Du hast uns beschrieben, wie das Leben der palästinensischen Geflüchteten in Ägypten aussieht oder aussehen kann und wie schwierig das eigentlich ist, weil sie eben keinen Geflüchtetenstatus in Ägypten haben. Und wir machen jetzt eine kleine Pause und danach wirst du uns noch mal erzählen darüber, wie dein Einsatz in Kairo eigentlich genau war und wie wir alle gemeinsam dort den Menschen helfen können. Bis gleich nach der Pause.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite. Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unsere Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
Ja, hier sind wir wieder. Mimi, jetzt würde ich gerne mit dir konkret über deinen Einsatz reden. Du bist ja einfach nach Kairo geflogen, was ich super mutig und toll finde. Und deshalb wäre meine Frage erstmal, wie bist du eigentlich darauf gekommen, dorthin zu fliegen und wie hast du das alles für dich organisiert?
Also es gibt ein Netzwerk von individuellen aktivistischen Menschen, die regelmäßig nach Kairo fliegen oder reisen und dort eben Leute treffen. Das ist halt aber sehr, also auch wenn es da eine gewisse Struktur gibt, jetzt aus einer Sicht von WPA und als Mensch von WPA, der jetzt ja schon ein paar Jahre Erfahrung hat, ist es doch alles sehr unstrukturiert. Und wenn wir bei WPA in neue Regionen gehen, wo wir bis dato noch nicht vernetzt sind, dann nennen wir sowas Scouting-Mission, um zu gucken, eben, was gibt es vor Ort, wen gibt es vor Ort, wie sieht die Lage aus, was für Strukturen gibt es oder welche bräuchte es, wie können wir uns vernetzen, weil bei WPA arbeiten wir ja immer so, dass wir on the ground, also möglichst ganz nah an den betroffenen Menschen, Organisationen haben und mit denen arbeiten wir zusammen. Die wissen, was sind die Bedarfe, die haben direkt den Austausch mit den Geflüchteten und sagen uns dann, okay, es braucht das und das und das und wir gucken, ob wir das dann eben und in welcher Form wir das besorgen können, wie wir unterstützen können. Aber dafür braucht es eben erstmal diese Netzwerke. Das heißt, ich bin hingeflogen auf der einen Seite, natürlich war mir klar, ich werde viele Menschen individuell treffen, um mir da einfach auch ja eine Lage, irgendwie ein Bild überhaupt machen zu können. Und gleichzeitig versuche ich, NGOs zu treffen und versuche diese Situation irgendwie besser zu verstehen und die für uns irgendwie ein bisschen ersichtlicher zu machen, uns da irgendwelche Kooperationen zu erschließen und so weiter. Und ich habe ja schon gesagt, dass das wahnsinnig schwierig ist, weil ja viele NGOs offiziell gar nichts machen dürfen. Deswegen kann man sich vorstellen, dass das nochmal schwieriger war, eine Organisation zu finden, die on the ground ist und eben diese Arbeit, wie wir sie bei WPA auch gerne, also nicht nur gerne, sondern wie wir sie gutheißen, wie wir sie irgendwie unterstützen, wie wir sie auch machen würden, wenn wir selber dort wären, zu finden. So, das war sehr schwierig. Aber ich habe es geschafft. Zum Glück. Da hilft einem dann oft ein Netzwerk, aus Kontakten und meistens sind es Zufälle, wie man dann auf Leute trifft, die dann die richtigen sind oder die eben in die richtige Richtung helfen. Und ja, so war es da halt auch wieder mal. Aber Hauptsache es funktioniert. Und ich habe eine Organisation gefunden, die heißen auf Englisch Lifeblood. Die gibt es schon seit so an die 15 Jahre, glaube ich, in Gaza von ganz jungen Menschen. Das waren noch Schüler, die sie gegründet haben, die eben eigentlich in Gaza helfen. Und der Gründer oder einer der Gründer, der lebt auch in Kairo selber. Also man muss auch sagen, viele, viele junge Menschen sind halt auch in Ägypten zum Studium und sind halt schon vor der ganzen Situation jetzt auch schon in Ägypten gewesen. Und er gehört eben auch dazu und hat dann natürlich mitbekommen, okay, hier ist ein sehr, sehr, sehr großer Need und wurde auch regelmäßig angefragt von Bekannten. Weißt du jemanden, der dieses besorgen kann? Wir brauchen hier 20 Decken. Hier ist eine Familie, die hat keinen Wohnraum und so weiter. Und so hat er halt gesagt, okay, wir machen jetzt zweigleisig. Wir haben auf der einen Seite haben wir unsere Unterstützung weiterhin in Gaza, aber gleichzeitig bauen wir jetzt auch was auf, was hier außerhalb ist, eben genau für die Menschen in Ägypten. Und da machen sie eben Nothilfe, sie unterstützen Leute, dass sie Wohnraum finden. Sie unterstützen bei der Ausstattung auch, dann unterstützen sie aber auch mit ganz wirklich den Basics, also Lebensmittelpakete, Hygienepakete für die Babys, Milch, Pulver, Windeln und dann gibt es so verschiedene Bereiche, die sie abdecken. Also ich kann das mal kurz erklären, wenn sich jemand bei denen registriert, dann gibt es drei verschiedene so Online-Formulare, die man ausfüllt. Das eine ist für Familien oder eben für geflüchtete Menschen. Das zweite sind medizinische Fälle und das dritte sind Studierende. weil es eben, was ich gerade gesagt habe, es gibt viele Studierende, die in Ägypten einfach studiert haben, deren Familien aus Gaza, die finanziell unterstützt haben, damit sie studieren können. Und jetzt funktioniert das natürlich nicht mehr, weil die Familien gar nicht das Geld dafür haben und selber zusehen müssen oder auch teilweise gar nicht mehr leben, ne? Das muss man auch sagen. Und damit diese Studierenden aber trotzdem auch irgendwie ihr Studium weitermachen können, hat halt dieser Verein auch einen Teil und macht eben auch Fundraising und hat Kampagnen laufen, dass man quasi diese Studenten-Fees, also die Studiengebühren bezahlen kann und damit die Studierenden wenigstens ihr Studium zu Ende machen können, was natürlich auch super, super wichtig ist, ne? Dass Leute weiter ihre Bildung erhalten können. Und diese drei Felder gibt's. Und dann haben die einen Katalog an Fragen, der hilft, die verschiedenen Fälle auch zu priorisieren und so. Ich habe mir das alles angeguckt. Ich finde das ziemlich gut gemacht, damit man halt wirklich erstmal bei den Wolle, also bei den jetzt untersten, ne, die Menschen, die es wirklich am allerbittersten brauchen, dass man dort anfangen kann und dann natürlich hochgehen kann und sortieren kann, okay, was ist gerade wirklich auch medizinisch, was braucht eine langfristigere Betreuung, aber was ist vielleicht gerade lebensnotwendig. So, das muss man halt auch alles natürlich in viel Arbeit, ja, ausdifferenzieren, aber das ist halt nötig und da helfen einem natürlich diese ganzen Daten, die sie da abfragen. Und genau, mit denen habe ich dann ja, viel Zeit verbracht, mir das alles erklären lassen, gezeigt, wie das funktioniert und natürlich dann auch Bedarfe abgefragt, ne? Das ist das, was wir eben bei WPA dann auch machen, so was für Bedarfe habt ihr und wo können wir jetzt unterstützen? Und wir machen nun mal Nothilfe für Geflüchtete, das heißt ja, bei uns ist eigentlich unser Hauptaugenmerk immer wirklich bei den Basics, eben bei der Nothilfe. Und genau, dementsprechend konnten wir dann auch von WPA-Seite aus da unterstützen und ich war mit der Organisation einkaufen vor Ort in Kairo, was dann in deren Storage ging und jetzt an die Menschen verteilt wird.
Ganz kurz an alle, die sich jetzt nicht selbst erschlossen haben. Mit WPA meint Mimi natürlich, wir packen es an, weil unser Name so lang ist, kürzen wir das manchmal ab mit WPA. Wollte ich nur nochmal kurz erklären. Und genau, wir packen es an, ist quasi eingesprungen und hat direkt Gelder freigeschaltet. Also wir haben so einen Nothilfefonds sozusagen genau für solche Situationen und können halt dadurch einfach relativ schnell helfen. Und dadurch, dass Mimi jetzt direkt vor Ort war, war das sozusagen möglich, dass wir direkt für die Organisation sozusagen selber Sachen eingekauft haben. Was ja für uns eigentlich unsere liebste Art der Hilfe ist, weil wir wissen, was gekauft wird und dass es ankommt.
Genau, das ist für uns, also auch nochmal kurz, wie gesagt, ich bin ja auch schon längerjähriges Mitglied bei Wir packen's an, WPA. Das ist uns total wichtig, weil natürlich muss man auch klar sagen, abgesehen davon, dass wir natürlich immer wissen wollen, wofür wird genau die Hilfe verwendet und dass wir wissen wollen und uns sicher sein wollen, dass sie auch wirklich bei den Menschen direkt ankommt, sind wir natürlich auch unseren Spendern gegenüber verpflichtet dazu. Und das ist jetzt nicht, dass wir es aus einer Pflicht heraus machen, sondern wir wollen, es liegt uns allen am Herzen, dass wir einfach, ja, dass wir wissen, die Hilfe, die wirklich benötigt ist, die auch von den betroffenen Menschen artikuliert wird. Ja, dass es nicht heißt, ach, wir überlegen uns hier mal, was bräuchtet ihr vielleicht, sondern dass die sagen, wir brauchen das und das und das und wir uns dann darum kümmern können, dass sie das bekommen. Das ist super, super wichtig für uns alle also bei Wir packen es an. Das ist so. Ja, so arbeiten wir normalerweise und das ist sehr gut, dass wir das jetzt auch in Kairo so machen konnten.
Ja, da hast du jetzt auch das Stichwort geliefert, wo ich nochmal drauf hinaus will. Du hast ja nicht nur Liveblatt getroffen und warst mit denen einkaufen, sondern du warst ja auch individuell bei Familien zu Hause oder auch bei alleinstehenden Geflüchteten zu Hause und hast mit denen gesprochen. Und kannst du vielleicht da von deinem Bild, das du bekommen hast, nochmal zusammenfassen? Was brauchen die Menschen? Wie kann man die eigentlich unterstützen? Oder wie hast du sie jetzt vor Ort unterstützt?
Also wie gesagt, ich war in unterschiedlichen, also es waren unterschiedliche Situationen. Ich war bei einer Familie, wie gesagt, also bei ihrer Familie lebt, wo man sagen kann, okay, die ist erstmal, da ist es in Ordnung. Die brauchen jetzt erstmal keine Nothilfe. Und dann war ich bei anderen, zum Beispiel zwei Brüdern, die haben in einer Wohnung, die sie jetzt neu, wo sie jetzt neu einziehen können, die noch teilweise wirklich noch renoviert wurde. Also da gab es zum Beispiel in einem Raum war einfach noch der ganze so Renovierungsmüll lag da noch rum. Und der Vermieter hat halt gesagt, ihr könnt schon mal vorher rein, weil er weiß, dass die halt eben absolut in Not sind. Und die haben zwei Matratzen. So, die sind beide verletzt, ganz stark verletzt. Der eine Bruder kann auch, also der liegt auch die ganze Zeit, der kann sich gar nicht viel bewegen. Ich habe auch die Fotos, er hat mir die Fotos gezeigt von ihm aus dem Krankenhaus in Gaza. Also er hat mir auch seine Röntgenbilder gezeigt und so, also wirklich wahnsinnig schwere Verletzungen. Und die brauchen halt einmal alles, ne? Also wie gesagt, zwei Matratzen und das war's. Und man muss sagen, es ist wahnsinnig heiß aktuell. Also ich sag's mal, also ich habe geschwitzt wie ein Schwein den ganzen Tag, auch nachts. Es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr heiß. Es sind immer so um die 38 bis 40 Grad aktuell in Kairo und es kühlt auch nicht wirklich nachts runter. Und da ist zum Beispiel Ventilatoren ist wirklich, was man echt braucht. Und gerade wenn du natürlich jetzt auch noch ein Mensch bist, der verletzt ist, der den ganzen Tag nur eigentlich liegen kann, wo auch der Kreislauf natürlich noch und der ganze Körper noch mal viel mehr beeinträchtigt sind, da ist ein Ventilator absolut notwendig. Und das ist eben ein großer, großer Bedarf bei vielen Familien. Und das habe ich eben auch von der NGO wiedergespiegelt bekommen. Also nicht nur von dem Individuellen, sondern auch von denen von der NGO. Und wir haben dann von WPA aus 100 Ventilatoren kaufen können, die jetzt verteilt werden. Und das zählt dort auf jeden Fall auch als Nothilfe. Also wie gesagt, ich hätte es ohne AC und Ventilatoren und meinem Fächer auch nicht ausgehalten. Und ich bin Gott sei Dank in eigentlich gesunder Verfassung, ne? Sowas habe ich besorgt, dann natürlich viele Familien mit Kindern, also junge Mütter, also die Kinder sind noch sehr jung, teilweise die auch nicht stillen können. Also bei einer Familie, da hat die Frau auch gesagt, also sie weiß nicht, woran es liegt, aber sie kann einfach nicht stillen, ihr Körper produziert keine Milch. Sowas hört man leider auch oft. Das kann auch durch Traumata ausgelöst sein oder einfach durch diese furchtbare Situation im Allgemeinen. Und dann braucht natürlich das die Kinder auch Milch und Milchpulver. Das wissen wir auch. Das ist ein sehr teurer Bedarf. Windeln, ne, so alltägliche Sachen, die aber natürlich wahnsinnig wichtig sind, wenn man Babys hat. Diese Bedarfe haben wir auch vor Ort eingekauft und konnten die eben auch wenigstens ein Stück weit bedienen. Und dann wurde ich aber auch zum Beispiel gefragt von einer Frau, ob ich ihr eine Prothese besorgen kann für ihren Arm. Die Frau hat ihre komplette Familie verloren, ihre Kinder, ihren Mann, ihr Haus. Sie hat als einzige überlebt und hat ihren rechten Arm verloren. Und hat irgendwie gesehen, dass es in Deutschland ganz gute Prothesen gibt, wo man dann auch die Finger wieder bewegen kann und so. Und was sagst du so einer Person, ne? Die vor dir sitzt und dich fragt. Das ist, also abgesehen davon, dass wir natürlich wahnsinnig, also ich glaube, die Zahl an Menschen, die Prothesen braucht, ist enorm. Also wirklich enorm. Wahnsinnig viele Kinder. Da wird es noch in den nächsten Jahren ganz, ganz, ganz große Bedarfe geben. Und dann natürlich zu sagen, okay, ich bin aus Deutschland, aber ich kann dir nicht diese eine Hightech, also das ist ja auch nicht, was man transportieren kann und dann trägt und damit war es das, ne? So Prothesen müssen ja in wahnsinniger Feinarbeit auch angepasst werden und so weiter und so fort. Und ja, dann da sitzen zu müssen und zu sagen, okay, ich kann nur versuchen, vielleicht Vereine zu finden und andere Organisationen zu finden, die sich darum kümmern, aber ich kann diesen Bedarf nicht decken und es tut mir wahnsinnig leid. Und das sind dann so Worte, die Die fühlen sich nach nichts an und sie sind ja auch eigentlich nichts. Es wird den Schmerz dieser Frau niemals lindern. Und das ist einfach nur bitter.
Ja, Mimi, mit der Geschichte hast du mich jetzt irgendwie ganz schön ergriffen, auch wenn ich natürlich weiß, dass es den Menschen oder den Geflüchteten dort nicht gut geht, gibt es dann trotzdem immer so einzelne Geschichten, die einem richtig im Herz wehtun. Und natürlich ist jetzt irgendwie die Frage zu all dem, was du jetzt erzählt hast, was können wir, was können unsere Zuhörerinnen eigentlich tun, um dort zu helfen? Genau, was denkst du, wie kann man dort jetzt weitermachen nach dem Bild, das du dort bekommen hast?
Also ich glaube, was immer das Wichtigste ist, sich selber aus dieser Ohnmacht rausholen, aus dieser Situation von, ich sehe ganz viel Leid, aber ich kann ja gar nichts tun. Das ist auch ein Grund, warum ich dahin gefahren bin und warum ich es immer wieder tun würde und überall in die Welt hinfahren würde. Nämlich, wir können immer viel mehr machen, als wir eigentlich denken. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder hinfahren soll, ne? Man muss schon wissen, auf was man sich einlässt, aber ich finde, in eine gewisse Handlung zu kommen, ist super wichtig und hilft einem selber und natürlich auch den Menschen, die die Hilfe brauchen. Und ganz konkret ist natürlich jeder, der hier zuhört, da fängt es schon an, dass ihr uns zuhört, dass ihr den Podcast im besten Falle weiter verteilt und hoffentlich liked und unsere Arbeit bei WPA unterstützt. Natürlich super, super wichtig sind Spenden und aktuell auch wirklich Spendengelder, weil wir müssen das natürlich jetzt in den nächsten Wochen auch weiter diskutieren, aber Hilfe normalerweise packen, also normalerweise sammeln wir ja und packen wir bei uns und bringen dann Transporte in die Gebiete. Aber das muss man natürlich abwägen, inwieweit ist es Ressourcenverschwendung oder nutzt es, sowas nach Ägypten zu bringen? Ist es nicht sinnvoller, dass wir Geld sammeln und dann dort vor Ort das ausgeben? Ne? Solche Sachen müssen wir uns und überlegen wir uns. Und deswegen ist natürlich eine finanzielle Unterstützung von WPA total wichtig, damit wir das machen können. Gleichzeitig ja, folgt unseren Aufforderungen, wenn wir Sammlungen machen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich kenne zum Beispiel Organisationen, die sich um Prothesen kümmern, ja, meldet euch bei uns, sowas hilft, dieses ganze Thema darüber zu reden hilft, ja, die Menschlichkeit nicht zu verlieren hilft. Das sind Menschen, die unverschuldet in eine absolute katastrophale Situation kommen. Und das Mindeste, was wir tun können, ist, unsere Menschlichkeit aufrechtzuerhalten und Mitgefühl zu haben und zu schauen und uns zu überlegen, okay, was kann ich tun dafür? Und in unserem Umkreis darüber zu sprechen, ist auch eine Form von der Unterstützung. Man kann wirklich sehr viel machen. Und ja, ganz konkret kann ich auf jeden Fall sagen, spendet bitte an uns, unterstützt unsere Arbeit, unterstützt unsere Partnerorganisationen vor Ort. Das sind die Sachen, die wirklich, ja, helfen.
Ja, das hört sich auf jeden Fall schon wieder ein bisschen hoffnungsvoller an. Und das ist ja auch, worüber wir viel reden, dass es dieses aus der Ohnmacht rauskommen und gerade in so einer schrecklichen Situation irgendwie versuchen, sich daran festzuhalten, dass man zumindest im Kleinen helfen kann. Ja, ist ganz oft ganz heilsam, wenn so schlimme Dinge passieren. Du hast es ja gemacht, indem du quasi dorthin geflogen bist und einfach vor Ort angepackt hast. Und deshalb zum Schluss will ich noch eine persönliche Frage fragen, Mimi, wie geht's dir jetzt, wo du wieder zurück bist und jetzt auch ein paar Tage hattest, um deine Erlebnisse auf dich wirken zu lassen? Was ist da jetzt geblieben?
Es ist sehr durchwachsen, also ich kann es nicht mal klar beantworten. Mir geht's gut, wenn ich darüber reden kann. Mir geht's jetzt gerade in dem Moment gut, weil ich sozusagen produktiv was machen kann. In den Momenten, wo das nicht so ist, geht's mir nicht so gut. Aber das ist okay, weil eben es ist eine furchtbare Situation und die nagt an mir, die nimmt mich sehr mit, aber deswegen sozusagen dann, dass ich dann nichts tue, ist eben keine Alternative. Also ja, ich hoffe einfach und ich bin sehr dankbar, dass ich durch WPA da mehr Menschen unterstützen kann. Das gibt mir wahnsinnig viel, dass wir es hochskalieren können, weil das natürlich immer so eine Sache ist. Ich habe jetzt einzelne Menschen besucht und ich kann für die nicht so viel machen. Ich kann es versuchen, aber wenn ich weiß, okay, es werden jetzt 100 Familien ausgestattet mit Ventilatoren, dann ist das was, wo ich sagen kann, okay, es geht in eine richtigere Richtung. Also es ist immer die Frage, die wir uns auch im Verein natürlich immer diskutieren, was für eine Hilfe leisten wir? Ist es eine Nothilfe, die möglichst viele Menschen erreichen soll? Oder ist es eine, sage ich mal, für einzelne Leute eine qualitative Hilfe? Und ich bin aber bei, wir packen es an und mache eben Nothilfe für viele Menschen. Und dann bin ich einfach sehr froh, wenn ich das auch weiter vorantreiben kann. Und da wird jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten definitiv meine Energie reingesteckt werden, dass wir dort, dass ich weiterhin noch mehr Organisationen kennenlernen kann, die auch vernetzt sind. Hoffentlich wird sich da jetzt auch was noch mehr bewegen. Also ich habe ja schon erzählt von diesem Projekt von Save the Children und hoffe, dass auch andere NGOs da intern auf den Tisch hauen und sagen, Leute, wir müssen hier was tun, ja, und dass diese strukturellen Bedingungen sich verbessern, dass mehr Player sozusagen, das klingt immer so blöd, aber dass eben mehr Leute agieren können. Und gleichzeitig werden wir natürlich bei WPA weiter auch da dranbleiben. Ich bin ganz stark dafür, dass wir nochmal einen Einsatz machen, vor Ort noch mehr Bedarfe abdecken können. Da wird sich jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall einiges klären und ja, passieren. Und ich bin bekannt im Verein dafür, dass ich, egal wie scheiße die Situation ist, dass ich immer positiv bleibe. Und das ist auch hier der Fall. Also das ist manchmal vielleicht reine Sturheit bei mir, aber so be it. Und wir können was machen. Und wir haben Möglichkeiten und es ist das Mindeste, dass wir die nutzen.
Ja, danke Mimi, dass du positiv bleibst. Das tut mir richtig gut. Und danke, dass du für uns in Kairo warst und das alles herausgefunden hast und das auch heute jetzt mit mir und mit unseren ZuhörerInnen geteilt hast, sodass wir jetzt einfach ein besseres Bild davon haben, uns besser vorstellen können, wie die Lebensbedingungen für palästinensische Geflüchtete in Ägypten sind. Wie du gesagt hast, wir bleiben weiterhin dran. Wir packen weiter an in Ägypten. Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, dann unterstützt unseren Spendenaufruf für Hilfe in Ägypten. Folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Bleibt über unsere Website oder den Newsletter up to date über unsere Arbeit, weil wir werden die auf jeden Fall weitermachen und darüber berichten. Und jetzt würde ich dir das Schlusswort überlassen, Mimi, falls du eins hast.
Ja, also ich habe zum Beispiel gestern eine Nachricht bekommen von einer Mutter von zwei Kindern. Also ich habe sie kennengelernt mit zwei Kindern. Sie hat ihren Mann auch verloren und zwei weitere Kinder, die Großeltern und viele, viele Familienangehörige. Und sie ist auch in diesem Altersheim mit ihren beiden Töchtern und sie hat mir gestern ein Video geschickt, wo die Mädchen in einem, das ist auch so ein Community Center irgendwie, wo die Kinder waren, wo es einfach so ein Kinderspaßtag gab. Und das hat sie mir geschickt und das hat mich natürlich wahnsinnig glücklich gemacht, das zu sehen. Und es gibt eben diese Strukturen, es sind einfach noch zu wenige, aber es gibt sie und ich hoffe, dass wir weiter unterstützen und die weiter mit aufbauen und ausbauen können. So dass wir Räume schaffen können, in denen Kinder Kinder sein können, in denen sie was lernen können, spielen können, kreativ sein können, dass wir diese Räume auch für Erwachsene haben, dass wir einfach gegenseitig da unterstützen, denn jeder Mensch verdient es, jeder Mensch verdient ein gesundes, glückliches Leben in Freiheit, in individueller Freiheit und alle Grenzen und Steine und strukturelle Probleme, die dem entgegenstehen, dem müssen wir uns halt entgegenstellen. Und ich kann jedem nur auffordern, sich mehr mit der Situation zu beschäftigen. Es gibt wahnsinnig gute Literatur, die man sich auch zu den großen Themen unserer Welt und zu den Problemen unserer Welt, die man dazu lesen kann. Werdet aktiv für euch selber, für andere. Ich sag immer, das ist auch meine Welt. Wenn mich gefragt werde, warum ich das mache, das ist auch meine Welt. Und ich habe genauso ein Recht, sie mitzugestalten. Und ich will sie so gestalten, wie ich sie für besser finde, als ich sie vorfinde. Und es gibt das schöne Zitat von den Ärzten, vielleicht schließen wir damit einfach ab. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist, aber es ist deine Schuld, wenn sie so bleibt.
Das ist ein tolles Schlusswort.
Ja, und vielen Dank für die Unterstützung, die bisherige Unterstützung und vielen Dank für die zukünftige Unterstützung. Es ist mir ein absolutes Herzensangelegenheit und die Leute haben sich bedankt und ich kriege jeden Tag Nachrichten, bitte vergiss uns nicht. Ne? Und
ja, wir packen weiter an. Okay, Mimi, dann sage ich jetzt Tschüss an dich und Tschüss an unsere ZuhörerInnen und ihr hört uns in einem Monat wieder.
Vielen, vielen Dank dir und allen, die zugehört haben. Ciao.
Tschüss.
Das war's. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.